begrüßt heute Sammy Lichti. Sammy ist Unternehmer, Vordenker und einer der Ersten, der Direct-to-Consumer nicht nur verstanden, sondern gelebt hat, lange bevor der Begriff überhaupt populär wurde. Bereits 1999 startete Sammy mit D2C und Abo-Commerce, nachdem er Black Socks from scratch und ohne externe Finanzierung auf eine 250.000 Kunden in 120 Ländern entwickelt hatte, verkaufte er es 2023 an die Jakob Rohne AG. Heute teilt er seine 25 Jahre Erfahrung mit der nächsten Gründergeneration als Experte, Coach, Keynote-Speaker oder Verwaltungsrat. Sammy ist Skifahrer, Vater und Betriebswirt Litzöck HSG.
Sammy, ich freue mich sehr, dich begrüßen zu können bei uns im One-on-One. Wir starten immer mit unseren Einstiegsfragen. Und unsere erste Frage, wie sollte es anders sein beim Marketing-Podcast? Hast du eine Lieblingsmarke?
Ja, das ist so eine Sache. Es gibt Marken, die liebe ich und dann verändern sich die Marken. Ich verändere mich und dann ändert sich das auch wieder.
Also keine spezielle Marke?
Nein, ich beobachte viele Dinge und dann habe ich manchmal gesagt, aua, was macht die Marke jetzt? Und die verlieren den Kern und dann entferne ich mich davon.
Hast du ein Beispiel?
Ich finde zum Beispiel die Marke bei Uhren, Heuer, finde ich sehr spannend. Die kommen ja irgendwie aus dem Motorsport, aus dem Sport und so weiter. Dann wurde daraus Tag Heuer und so weiter. Die haben alte Modelle und irgendwie fand ich das in den 70er Jahren als Junge, der in Biel aufgewachsen ist, wo die Uhren noch farbige Zeiger hatten und ganz viele Dinge drauf, da fand ich super. Und irgendwie jetzt finde ich es so ein bisschen fade, was die tun.
Was ist für dich dein Must-Do, was jemand tun muss, der im D2C erfolgreich sein will?
Ich glaube, das Wichtigste ist, man muss Kunden lieben, weil, wie der Name ja schon sagt, Direct to Consumer, da muss man nur den Kunden im Auge behalten. Wir haben auch damals die Marke um den Kunden gebaut, ein Professor derselben Hochschule, wo wir einen Bezug dazu haben, hat mal gesagt in einer Vorlesung, ohne 5 Marketingmillionen lanciert man kein Produkt mehr. Und ich hatte damals die Idee, wir haben das so genannt, Experience Beats Image. Also wir wollen jedem Kunden mehr geben, als er erwartet, damit er unsere positive Erinnerung hält und haben eigentlich so mit diesem Grundsatz die Marke auch aufgebaut. Das waren kleine Beispiele. Man kann weniger versprechen und mehr liefern oder man kann einfach immer eine extra Meile gehen. Und das haben wir versucht und das hat scheinbar geklappt.
Das ist das, was man heute auch immer sieht, wenn D2C gespielt wird, dann siegt meistens nicht das Produkt, sondern die Erfahrung. Also wenn du so an Dollar Shave Club, der ja aber ganz spannend war, denkst, dann ist es eigentlich immer die ganze Erfahrung, die du bieten kannst und nicht nur ein Produkt, was im Regal steht.
Ja, ich glaube, es ist mehr als eine Marke mit dem Shop. Es ist eben, es braucht einen Community-Gedanke und man muss mit den Kunden regelmäßig im Kontakt stehen und das zu skalieren ist schwierig. Und bei uns war es natürlich insbesondere schwierig, weil die ersten 10 Jahre hatten wir nur ein Produkt, schwarze Socken, das per se nicht sonderlich spannend ist. Und da kann man dann nicht 700 Fotoshootings von derselben schwarzen Socke machen, sondern man braucht andere Ideen, die eben lustig sind.
Wenn du so auf die D2C-Debatte heute guckst, ist es für dich eine Mode, ein Hype oder ist es nur konsequent, dass sich das durchsetzt?
Ich glaube, das ist eigentlich das beste Konzept, das es gibt, oder das beste Geschäftsmodell. Ich sehe es als Geschäftsmodell, weil man hat keine Handelsstufen, man hat keine Filter. Wenn man es gut macht, hat man direkten Zugang zum Markt. Damit meine ich ein Ohr im Markt. Man weiß, was der Kunde will, was er braucht, was er nicht braucht. Mit der Digitalisierung, die dazugekommen ist, kann man die Dinge dann auch messen. Also man weiß, was genutzt wird, was nicht genutzt wird. Man weiß, wo die Kunden stolpern. Und wenn man das gescheit ausspielt, dann hat man immer ein besseres Produkt entwickelt von Leuten, die es wirklich brauchen.
Was ist für dich ein idealer Tag als Unternehmer? Wie fängt der an und wie hört er auf?
Bei mir ist eigentlich egal, wann ich aufstehe, aber ich will einfach meine Ruhe am Morgen. Und daher stehe ich immer früher als die Familie auf, setze mich in den Garten, egal bei welchem Wetter, trinke einen Kaffee und überlege mir ein paar Dinge. Das eine ist, was muss ich unbedingt tun? Was möchte ich unbedingt tun? Und dann auch noch so ein bisschen Dankbarkeit, dass ich mir überhaupt die Fragen stellen kann. Und dann ist das Kaffee schon fertig.
Und wie geht der Tag zu Ende?
Ich schaue dann jeweils, dass ich die Dinge, die ich tun muss, gleich morgens mache. Und dann gibt es immer Störungen. Dann hoffe ich, dass ich es gemacht habe und mache mir dann schon mal kurze Überlegungen, wie der nächste Tag aussehen könnte, ohne dass ich das en Detail anschaue.
Wenn du so dein Bücherregal anguckst, was ist für dich das Must-Read-Book, was du jedem empfehlen würdest?
Ein Buch, das mich besonders inspiriert hat, gerade als Gründer, war Funky Business. Das sind zwei skandinavische Professoren, die das geschrieben haben. Und eigentlich ging es da darum, das war so Aufbruch. Das war so Nullerjahre, das war noch vor dem Hype, wurde das geschrieben. Ich habe das gelesen und habe das Gefühl, ja, es ist so vieles möglich. Und oft sind die Bücher halt dann so how-to und dann wird es unheimlich kompliziert. Und das war mehr ein Buch mit Inspiration als mit Anleitung.
Mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen?
Wenn es um Marketing geht, finde ich eine Figur unheimlich spannend, das ist Richard Branson, weil man lernt ja so eine Marke, die steht für was und für was steht Virgin? Virgin steht für eine Art und Weise und nicht für ein Produkt. Das ist extrem spannend, weil das hat kaum jemand gemacht. Meistens steht eine Marke für eine Produktkategorie und er hat das, ich habe auch in London gelebt, da gibt es ja Lebensversicherungen, die Virgin heißen. Und dann hat er das Ganze noch gepaart mit ziemlich viel Unternehmertum, Mut und ein bisschen Rock'n'Roll.
Was war so für dich der größte Service-Failure, den du erlebt hast?
Ich habe zwei. Der eine ist, ich habe lange Zeit Land Rover Defenders gefahren und mein erster, der hatte nach 4000 Kilometern einen Getriebeschaden. Und dann lief das so, der Hersteller schenkt mir ein neues Getriebe, sage ich super, aber den Einbau muss ich selber bezahlen. Sag ich, vergesst das. Und dann war eine Diskussion zwischen dem Importeur und der Garage, aber beide hießen Emil Frey. Und das fand ich dann schon ein bisschen bedenklich, dass innerhalb derselben Firmengruppe ihre internen Finanzierungsprobleme von Kundenfällen auf dem Kopf des Kunden ausgetragen wird. Ein ähnliches Beispiel, ich habe einen Unfall gehabt als Student, einen Teil des Fuß verloren und dann ging es darum, ist das Unfall oder ist das Krankheit? Aber ich war bei derselben Versicherung und auch diese Diskussion wurde von derselben Firma auf den Kunden aus. Ich muss mit zwei Stellen in derselben Firma diskutieren und das geht nicht.
Also zu Deutsch, zwei Silos haben sich darüber unterhalten, wo der Kunde nicht landen sollte.
Genau, und das ist eben nicht Customer-Centric, sondern das ist Silo-Centric.
Als du mit Black Sox angefangen hast, gab es für dich schon ein Vorbild, wo du gesagt hast, so müsste es eigentlich funktionieren? Ihr wart ja 20 Jahre vor dem Rest of the Pack fast. Oder gab es schon jemanden, wo ihr gesagt habt, da können wir uns was abgucken?
Nein, weil wir haben uns das ein bisschen schwierig gemacht. Wir waren ja einer der Ersten, der überhaupt E-Commerce gemacht hat. Dann hatten wir mit dem Abo, haben wir noch Abo-Commerce gemacht. Das hat gar niemand gemacht. Da hat sogar die Swisscom noch Kilobytes verrechnet und Minuten und nicht Abos in dem Sinne. Und dann noch das Direct-to-Consumer-Thema. Und wir mussten uns alles erarbeiten, durchdenken, analysieren, machen. Das war schon zum Teil ein bisschen naiv. Aber ich kann mich gut erinnern, ich hatte geholfen, die Swisscom zur Börse zu bringen, die Kommunikation da geleitet und dann war die an der Börse und da hatten viele über die Zukunft von Telekommunikation gesprochen und ich hatte einfach die naive Idee, heute ist ja super, man hat eigentlich mit einem E-Shop wie ein Schaufenster, man muss nur die URL rausbrüllen und dann kann jeder bei einem asynchronen Medium schauen, ob ihn das interessiert, wann er will. Als Anbieter kann man das abwickeln, wann man will. Und das war so der Durchbruch, wo ich gesagt, es macht Sinn. Aber es gab all diese E-Commerce als Begriff, gab es noch nicht. Damals sprach man von E-Business. Also es war ganz eine andere Zeit. Und Direct-to-Consumer als Begriff, das irgendwann hat mich jemand darauf angesprochen. Und ich habe, das war vielleicht 12, 13 Jahre später, und ich habe nie mir überlegt, dass ich Direct-to-Consumer mache. Ich habe es einfach gemacht.
Wenn du jetzt den D2C-Ansatz von Black Sox dir anguckst, mal ganz ehrlich, auf schwarze Socken kommt man ja nicht von ungefähr. Ne?
Ich habe das beobachtet, in den 80er Jahren hat niemand über Herrenunterwäsche gesprochen. Dann kam Calvin Klein und die haben eigentlich, so wie die Amerikaner bei der Mondlandung, die Fahne auf die Herrenunterwäsche gesteckt und alles, was nicht miefig war, war Calvin Klein. Und Socken war so 10 Jahre später oder 15 Jahre später etwa im selben Zustand. Es gab eigentlich nur miefige Sockenbrands. Da habe ich natürlich schon gedacht, das ist einfach, jeder braucht es immer wieder. D2C lebt ja eigentlich vom Customer Lifetime Value. Ich sehe One-Product-Companies, die D2C machen wollen und sage, ja, okay, ich kaufe es und dann? Dann habe ich riesen Kundenakquisitionskosten und irgendwann keinen Ertrag mehr, macht keinen Sinn. Und da waren die Socken natürlich ein Unthema, das man kommunikativ ad absurdum führen konnte auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach zu verschicken. Das war schon der Durchbruch, wie gesagt, ja, es hat was.
Jetzt widersprichst du aus moderner D2C-Sicht mit Black Sox immer noch einem, was ich immer ganz wichtig finde, wo viele dran scheitern, dass sie nicht verstehen, was eigentlich ihr Sortiment ist. Viele gehen halt hin und sagen, sie haben zwar ein Produkt, aber haben keine Kauffrequenz dahinter und müssen sich eigentlich viel mehr darum kümmern, dem Kunden zu erklären, warum es D2C von ihnen sein muss. Und du widersprichst mit den Socken eigentlich total. Du sagst nur Socken, fertig, aus. Oder sagtest damals nur Socken, fertig, aus.
Mit dem Abo hatten wir ein Zusatzelement und das ist wie die Dienstleistung dazu. Also wir haben eigentlich eine Mischung zwischen Produkt und Service gehabt und mit dem haben wir auch von Anfang an gesagt, mit jeder Lieferung geht ein Kommunikationsfenster auf. Ich bin heute noch erstaunt, wie schlecht geliefert wird. Es ist einfach Lieferschein, Anzahl, Produkt, Preis und das sind Kommunikationsfenster, die total verschwendet werden.
Was ist der unterschätzteste operative Erfolgsfaktor, den du hast eigentlich im D2C-Bereich?
Das ist der Kundendienst. Kundendienst ist sowas von wertvoll. Gewisse Dinge hatten wir einfach Glück. Wir haben, weil verschiedene Leute Kundendienst gemacht haben, haben wir im Jahr 2000 angefangen, jeden Kundenkontakt ganz kurz mit einer Notiz zu protokollieren. Wenn wir dann mit neuen Produkten konnten, konnten wir einfach eine Suche starten. Wenn jemand nach braunen Socken gefragt hat, dann haben wir das notiert und wir sind zum Teil 10 Jahre später, haben wir dann braune Socken gehabt und haben dann die Original-E-Mails rausgesucht und konnten ein Replay auf das Mail machen und sowas für Blüffkunden.
Braucht man auch keine KI für, ne? Nicht wirklich.
Bei vielen diesen Dingen, es geht ja eigentlich darum, den Kunden zu kennen. Früher hat man ihn im Dorfladen haben ihn gekannt, der wusste, der trinkt Bier, der trinkt Wein. Heute hat man Daten, aber eigentlich ist es dasselbe und ich glaube, es ist eine Mentalität, dass man sich überhaupt für das interessiert. Wenn man Direct-to-Consumer macht, dann hat man ja nichts dazwischen. Dann muss man, also diese ungefilterten Informationen, die muss man nutzen. Wir haben dann auch 2018 angefangen mit Marketing Automation und das geht nur, wenn man den Kunden versteht. Also wir haben da aufgrund von allen Daten, die wir hatten, historische Daten, Web-Usage-Daten, Kommunikationskanäle, alles, haben wir für jeden Kunden ein Ziel gerechnet und haben das dann so bespielt. Und so konnten wir verschiedenste Kampagnen gleichzeitig mit unterschiedlichen Zielen an unterschiedliche Leute über verschiedene Kanäle fahren.
Du bist ja nicht mehr Mr. Black Sox, sondern setzt dich mit anderen Ansätzen auseinander, die andere Unternehmen verfolgen. Was ist so deine Erfahrung? Was sind so die Muster, die du erkennst, die den Erfolg bei anderen auch ausmachen? Oder wo du auch sagst, das ist ein ganz typisches Muster, was schon auf Scheitern hinaus will. Wo trennt sich da für dich die Spreu vom Weizen?
Es ist, hat eine Firma einen Produktfokus oder hat sie einen Kundenfokus? Ich gebe dann ein Beispiel, etwas, was man im deutschsprachigen Raum nicht besonders gut kennt. Das heißt Oktober Edition, das ist eine Männerlinie vom Sesam-Konzern. Die haben gestartet im 16. mit einem Laden in Paris und D2C. Und das Ganze funktioniert, haben die jetzt hochskaliert, machen 2-3-stellige Millionenzahlen Umsatz aus dem Konzern raus. Denn Idee war einfach, wir machen ein Lifestyle-Produkt, so ein bisschen zeitloser französischer Schick von der Bekleidung her, mit einfachen Schnitten, gut verarbeitet aus Europa. Und die konnten damit in der Tat das super gut skalieren, weil sie eine klare Value Proposition hatten für eine klare Zielgruppe und die kaufen immer wieder. Oder ein anderes Beispiel ist der Aura Ring. Die machen 90% direkt. Die hatten ursprünglich für die App keine Einnahmen. Jetzt haben sie $6 im Monat. Die haben sich da aus Finnland raus, gerade ein Volk, das nicht besonders bekannt ist, um viel zu sprechen, haben sie weltweit einen Erfolg aufgebaut, nur mit D2C. Und das finde ich sehr spannend. Und ich habe kürzlich einen gekauft, das fand ich auch sehr spannend. Da gibt es verschiedene Größen und die verkaufen auf Galaxus nur das Größenset, wo ich messen kann, welche Ringgröße ich brauche. Das kostet dann irgendwie 6 Franken, das geht ganz schnell. Und den Ring kaufe ich dann bei ihnen selber. Finde ich ein spannendes Vertriebskonzept.
Ah, okay, du wirst quasi geködert über Galaxus Digitech. Quasi kannst du dir das ausruhen und dann hinterher über, okay, ja, smart, sehr smart. Haben wir noch was wir vergessen haben, gerade zu Erfolgsfaktoren, Misserfolgsfaktoren?
Am Schluss braucht es 4 Dinge eben. Wir haben angefangen mit einem Customer-Centric, hätte man früher gesagt. Das ist extrem wichtig als Haltung. Dann braucht es eine Marke mit akquisitorischem Potenzial, etwas Community-Building. Und dann bastelt man das alles zusammen mit etwas Technologie.
Also der Tech-Setup, der immer so gern genannt wird, ist eher ein Hygienefaktor oder glaubst du, dann liegt noch Musik drin für einen D2C-Anbieter?
es wird oft falsch verstanden. Die Leute verstehen das so, ich habe ein Produkt, mache einen Shopify-Shop und mache Werbung über Meta und das heißt dann D2C. Aber das ist für mich kein D2C-Geschäftsmodell, sondern das ist, man nimmt die einfachsten Technologien und versucht so Geld zu verdienen, was in der Regel nicht klappt, weil die Kundenakquisitionskosten zu hoch sind, weil die Leute das Geschäftsmodell nicht verstehen. Und daher denke ich, muss man es umkehren, man muss beim Kunden anfangen und dann muss man schauen, welche Technologie man braucht, um eben das zu befeuern zu können.
Ist D2C für dich ein Gegenstück zum Omnichannel-Gedöns, über das wir immer reden?
Ja, ich glaube, Omnichannel, so wie das verstanden wird, das ist eine Händlergeschichte. Und D2C macht ja eigentlich oft genau dasselbe. Die haben eigentlich ihre Stores und die haben ihre Webseite, ihre App, vielleicht noch Ausstellungen, vielleicht noch Pop-ups, was auch immer. Die gehen einfach direkt auf den Endkunden los. Und ob man das dann Omnichannel nennt?
Ja, ich glaube auch. Also ich bin ja... Du kennst mich ja. Ich finde ja den Begriff Omnichannel schon falsch. Das ist alles Channel Management und die Frage ist, wie du die Dinger richtig orchestrierst. Ob das jetzt Omni oder Single oder Mono oder Multi heißt, das spielt ja keine Rolle. Unternehmen müssen einfach verstehen, dass sie mehrere Kanäle haben. Da gebe ich dir vollkommen recht. Absolut.
Ich werde oft gefragt, welches ist der beste Kanal? Meine Haltung da ist, das ergibt sich von der Zielgruppe. Es gibt nicht der Channel. Und ich glaube auch, viele Leute haben heute das Gefühl, was das Tool ausspielt, ob das Last Click, First Click, das fragen sie sich gar nicht, sondern Tool spielt aus, so und so viel über der und der Kanal gekommen. Und ja, wer misst und dann weiß man nicht, woher es kommt. Und da, wenn man sich überlegt, wie will ich Leute erreichen? Und wenn die Leute zu ihrem Thema in der Stadt sind, dann muss ich Visibilität in der Stadt haben. Wenn sie im Netz sind, muss ich Visibilität im Netz haben. Und ob da je nach Thema ein Blog besser ist, Instagram oder was auch immer. Es beginnt beim Kunden und bei der Botschaft und dann muss man schauen, welcher Kanal der beste ist. Und auch bei Marketing Automation haben wir das natürlich, es gab nicht der Kanal, sondern es gab Leute, die haben SMS geliebt. Andere haben es gehasst. Dasselbe mit E-Mails. Und entsprechend muss man einfach auch da eigentlich die Kanäle nach Kunden wählen und nicht, es gibt nicht der Kanal. Und ich glaube, über Meta, wenn man den Kunden nicht kennt, man wird die schon finden, man füttert einfach den Algorithmus mit unheimlich viel Geld. Ich hatte Live-Erlebnisse, die ja nur Herrensocken. Nein, Targeting ist nicht nötig, das macht der Algorithmus. Ich darf doch dem wenigsten sagen, ob es für Männer oder für Frauen ist.
Wenn du es richtig machst, und da gebe ich dir vollkommen recht, und ich bin ein fester Verfechter davon, erst segmentierst du, dann guckst du dir an, wie die Leute laufen, dann guckst du dir an, welche Kanäle du dafür brauchst, und wenn es halt drei sind, dann sind es drei. Wenn es nur einer ist, dann ist es einer. Aber glaub doch nicht, dass irgendeine Formel, die beim anderen schon mal funktioniert hat, bei dir dann auch funktionieren wird. Deswegen tue ich mich mit diesen Benchmarks auch immer so schwer, wenn ich mir angucke, was wir da haben, wo einer eben sagt, du musst es machen wie Nespresso oder wie Apple. Und dann sage ich immer, was macht ihr damit? Was wollt ihr jetzt wie die machen? Wie kommt ihr da drauf, dass ihr genauso seid wie die? Warum geht da nicht euren eigenen Weg? Wo man nicht weiß, nach welchen Regeln die Community funktioniert und dann einfach sagt, machen wir es wie die anderen auch. Und da habe ich meine größten Bauchschmerzen, gerade im D2C-Bereich.
Ich beobachte viele Leute, die suchen nach der perfekten Lösung und die denken, sie zu finden in einem Best-Proven-Practice-Ansatz oder in technischen Tools. Und eigentlich, ja, denke ich, ist es ganz anders. Man muss sagen, was will ich erreichen? Also zuerst das Was und dann, wie man es umsetzt. Aber die Abkürzung direkt zum Wie wird nicht funktionieren.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf der sogenannten Subscription Economy mit dir rumhacken. Wir haben die ja hier bei uns im Podcast immer und der eine Kollege regt sich immer extrem drüber auf, dass wir in Dorn nur noch Subscriptions verkauft kriegen und am Ende des Tages, wenn ich mir angucke, was ich da an Subscription habe, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich damit anfangen soll. Wie siehst du das aus der Abo-Modell-Perspektive eines Pioniers? Ist Subscription etwas noch, was wirklich zukunftsfähig ist oder kommt dieser Sättigungspunkt, wo man sagt, ey, also ich kenne schon Leute, die nehmen sich ein Disney-Abo für 3 Tage, bingen alle Sachen durch und gehen wieder raus, ja, also oder 4 Wochen, weil sie einfach sagen, sie wollen es gar nicht länger haben.
Ich habe mit vielen unzähligen Leuten über Abos gesprochen und häufig war eigentlich die Gier nach Recurring Revenue die Hauptmotivator und nicht einen Mehrwert zu lösen. Und wenn ich mit Unternehmern spreche, dann sage ich immer, welches Problem löst ihr für wen? Das ist eine andere Motivation, wenn man ein Problem löst. Ich würde heute das Sockel-Abo ganz anders machen. Ich würde das heute als Socks as a Service machen. Ich würde die Socken nicht mehr verkaufen, nur noch vermieten. 5,90 € pro Monat, Mindestlaufzeit, sagen wir mal 15 Monate. Und dann werden die Socken so lange getragen. Wenn er nicht mehr will, muss er es zurückschicken. Das wäre eigentlich konsequenter als das, was wir gemacht haben. Für solche Dinge glaube ich, hat es Raum. Aber da geht es immer auch wieder um den Nutzen. Ich habe das auch mal durchdekliniert. Da gibt es ein Abo Plus, wo man Farben auswechseln kann und so weiter. Das ist, könnte man alles problemlos bauen. Aber es braucht einen Kundennutzen und nicht nur Recurring Revenue.
Wie siehst du das mit dem Laufschuh as a Service?
Da kommen wir natürlich in diese ganze Geschichten rein von Circular. Er arbeitet noch für einen Textilfonds, wo wir in solche Technologien auch investieren. Und das Problem ist, wie kommt die Ware zurück? Und wenn man so ein Abo hat, dann hat das sehr wahrscheinlich weniger einen kommerziellen Aspekt, sondern mehr einen Aspekt für die Umwelt, weil wenn die in den richtigen Kanal zurückkommen, kann man die einfacher rezyklieren, als wenn die halt irgendwo im Müll landen. Da sehe ich Potenzial. Oder bei ähnlichen Dingen wie Uniformen und so weiter und so fort, wo man sagt, okay, man holt es dann wieder zurück, wenn es gebraucht ist, damit man was Neues damit machen kann. Aber sonst sehe ich da kein Bedürfnis. Ich denke auch, Leute haben bei Dingen, die, sagen wir mal, High Involvement sind, das Bedürfnis, das wirklich zu besitzen.
Du hast vorhin gesagt, bei der Swisscom habt ihr damals Minuten und Sekunden und Bips abgerechnet. Wir kommen ja eigentlich dahin zurück. Wenn du nur die Nutzung abrechnest, bist du ja quasi wieder bei demselben, dass du sagst, 3 Stunden genutzt, nur abgerechnet, kannst du weitergeben. Okay, bei einer Socke von 18 Monaten rechnest du es andersrum, aber du bist ja wieder bei der Ausgangsgröße. Du rechnest es wieder zurück auf die kleinste Einheit.
Socks as a Service wäre ja dann schon, dass man die einfach zur Verfügung gestellt kriegt und man zahlt für die Sockennutzung, nicht für den Sockenbesitz. Das wäre der Unterschied. Socken ist ein Low-Involvement-Produkt, wo Besitz keinen Mehrwert bietet. Bei Luxusuhren wäre das dann höchstens, ich kann es mir nicht leisten, dann sind wir eher beim Leasing. Aber zurück zur Telekom, da gibt es natürlich schon einen Nutzen für den Kunden. Er hat die Sicherheit, dass es nicht zu teuer wird. Ich kann mich gut erinnern, einmal hatte ich eine Telefonrechnung von 2.500 Franken und die hat mir dann wirklich Bauchweh gemacht. Ein oft zitiertes Beispiel ist Adobe. Ich glaube, die haben einfach über die Software as a Service eine massive Preiserhöhung gemacht. Und verschiedene Zielgruppen bieten sie genau dasselbe zu unheimlich verschiedenen Preisen an. Also ich bin jetzt ein Personenunternehmen. Wenn ich die Lizenz als Unternehmen kaufe, kostet sie 30% mehr, als wenn ich sie als Privatperson kaufe. Wenn ich sie über meine Tochter als Studentin nehme, dann kostet sie 2x nichts. Aber es ist 1:1 dasselbe. Und das ist etwas, was der Kunde nicht mehr nachvollziehen kann.
Wir Kunden gehen ja dahin, wo der Anreiz höher ist als der Beitrag. Wenn ich den Anreiz nicht sehe, dann bin ich auch nicht bereit, den Beitrag zu leisten. Und das kriegen halt viele nicht mehr hin, indem sie dir zeigen können, was eigentlich die Leistung ist, die sie dir anbieten. Und damit erhöhen sie nicht deine Zahlungsbereitschaft. Ich würde gerne mit dir noch über einen ganz spezifischen Case reden. Das ist dieses Nike-Bashing, was gerade stattfindet. Ich meine, Nike ist eine Ikone der Markenführung gewesen. Nike hat es ja geschafft, sich sehr schnell in der Pandemie umzustellen auf einen Digitalanbieter. Ist damit sehr performanceorientiertes D2C digital gegangen. Und jetzt sagt man, fällt denen das auf die Füße, weil sie sich zu wenig um die Marke gekümmert haben. Wie siehst du den Case Nike für dich aus der D2C-Perspektive?
Ich glaube, man kann es weiterfassen. Die Frage ist, wie viel Performance-Marketing kann es leiden, ohne dass die Marke leidet? Und eine Marke wie Nike, die in verschiedenen Sportarten, in verschiedenen Communities drin sind, wenn man nur Performance-Marketing macht, und da bin ich ein Gegner dafür, dass Direct-to-Consumer nur Performance-Marketing sein muss, dann kippt's. Da gibt's ja Beispiele aus der Vergangenheit mit Cola, wo gesagt hat, wir sind so bekannt, wir müssen nicht mehr, und dann ist runtergegangen. Ich denke, Nike hat ja diese Touchpoints wie diese Nike Towns, wo riesig die Marke erlebbar wird auf verschiedenen Flächen und so weiter. Und da ist es nur konsequent, mit so einer Markenstärke auf D2C zu setzen. Aber ich glaube, D2C heißt ja eben nicht, dass man die Marke vernachlässigt, sondern es heißt eigentlich für mich, so wie ich es verstehe, dass man sich um die Community kümmert. Jetzt ist die Frage, wie viele Communities, Fußball ist was anderes als Running und so weiter, man bespaßen kann. Als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, da war der Held im Marketing, war der Brandmanager. Und der ging vergessen und der kommt zurück, weil es braucht beides. Und Community Management ist nicht nur Social Media. Community Management heißt, wenn du Running gesagt hast, dann muss man an den Läufen vor Ort sein. Man muss bei seinen Leuten sein. Ich arbeite für ein kleines Startup als Coach, die machen Bike-Tools und die sind in der Fahrradszene, sind die voll dabei. Die haben gebootstrapped bis jetzt und machen 94% Export, davon mehr als die Hälfte in den USA, aber in der Bike-Szene werden die gekannt. Ich sage, ja, jetzt müsst ihr was in die Breite gehen. Und da sagen wir auch, jetzt haben ihr seid Teil der Community, ihr macht Performance-Marketing und jetzt haben wir entschieden, dass wir einen gewissen Beitrag für die Marke was tun.
Ist also auch ein D2C Erfolgsfaktor oder ein Geheimnis, eben nicht sich in eine Kultur anhängen zu müssen, sondern aus einer Kultur zu kommen für dich? Dass man also sagt, du kannst quasi über die kulturelle Community-Komponente dich stark machen. Du musst halt nur gucken, wenn du dann breiter gehst, dass die Kredibilität bleibt.
Ich wurde oft gefragt, wie habt ihr das geschafft, auf 250.000 Kunden zu kommen, ohne Fremdkapital? Und ich habe immer dieses Bild gehabt, ich sitze am See und will Wellen machen. Wie mache ich Wellen? Ich nehme einen Kieselstein nach dem anderen und werfe ihn immer ins selbe Ort, dass sich diese Wellen aufschaukeln. Und ich glaube, so geht es darum, in diesen Communities zu wachsen, dass man eben nicht sagt, ich habe 3 Kunden in China, 2 in Japan, 7 in den USA und jetzt skaliere ich das, sondern ich glaube, es ist besser, man ist in einer Community wirklich drin und da hat man die Street Credibility, wie ich es nenne, und dann dieses alte Modell, Diffusion of Innovation, funktioniert immer noch, Early Adapters und so weiter, da bin ich überzeugt und dann geht das so weiter. Und bei diesem Beispiel, das ich vorhin gebracht habe mit den Bike-Tools, die haben am Anfang nur Freeride Mountainbike gemacht. Und da ist die Community sehr close. Die Leute kennen sich, die Engländer kennen die Amis und so weiter und sind aus der Ecke dann in Mountainbike generell. Die hatten irgendeinen Ursprung, wo die Community sie schon voll trägt. Sie kommen aus einer Ecke und wurden da stark und sind aus der Nische gewachsen. Und ich glaube, Nische ist bei D2C, gerade wenn man es startet, sehr wichtig.
Ja, und vor allen Dingen hat ja Nische immer noch diese negative Konnotation, es wäre zu klein.
Ich glaube, als Schweizer ist es ja so, es gibt so viele World Champions, ich bin in einer kleinen Nische, da sind dann die Nischen weltweit trotzdem groß genug.
Das war's für heute. Was sind die Geheimnisse einer erfolgreichen D2C-Strategie? Welche Rolle spielt das Community-Marketing? Wie lässt sich Abocommerce kundenorientiert betreiben? Wie viel Performance-Marketing verträgt das D2C-Geschäftsmodell? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Sammy und Markus, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!
Marketing Podcast.